Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Genau, ich möchte anknüpfen, wo Silvia letzte Woche quasi aufgehört hat, beziehungsweise kurz erwähnen. Wir sind ja in einer neuen Serie mit dem Namen Eine ganz normale Kirche. Und Silvia hat darüber gesprochen, beziehungsweise ihr Predigt to go war folgendes. Ich lese euch das mal vor. Wie sollen die Menschen glauben, wenn sie nicht an Jesus, wenn sie nicht von Jesus hören? Genau, so ist es. Wie sollen die Menschen glauben, wenn sie nicht von Jesus hören? Eine gute Frage, und ihre Antwort war: So wie Gott Jesus sandte, sendet er dich. Und es ging darum, eine ganz normale Kirche ist eine Kirche, wo das Evangelium verkündigt wird, wo von Jesus gesprochen wird, wo davon erzählt wird, was Jesus für uns getan hat. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus zu erklären. Und sie hat uns erklärt anhand von den drei Kreisen. Ich werde es jetzt nicht nochmal erklären, wenn du nicht da warst, ist sehr empfehlenswert, das einfach mal reinzuschauen auf YouTube und FCG Steyr oder auf unserer Homepage in der Mediathek. Bruchstücke davon werde ich vielleicht eh hervorkramen in dieser Predigt. Aber es geht nicht um eine bestimmte Methode, sondern es geht um die Normalität der Verkündigung in einer normalen Kirche mit ganz normalen Jesus-Nachfolgern. Also das ist so der Punkt, der gemacht wurde im Teil 1. Und es ist ja auch irgendwie logisch, dass man weitergibt, was gut ist. Wenn man merkt, hey, das hat mein Leben verändert, Jesus kennenzulernen, ihn in meinem Leben zu haben, macht so einen Unterschied, dann gebe ich das gerne weiter. Ich habe was mitgebracht zum Weitergeben, eine Schokolade. Ja, ich werde die jetzt in Kürze verschenken an einen von euch. Wer möchte diese Schokolade haben? Also es ist keine Gegenleistung, also es ist ein Geschenk. Wer mag es haben, muss sie nur melden. Okay, Niki, ja, ich habe das die erste Hand, die ich gesehen habe. Niki, die gehört jetzt dir. Ich brauche sie noch ein bisschen während der Predigt und dann bekommst du sie. Ich brauche sie aus dem Grund, weil das Predigt to go von heute ist verknüpft mit der Schoko, und damit wir es uns besser merken, brauche ich sie eben noch ein bisschen. Ist euch was aufgefallen, als ich so gefragt habe, wer möchte die Schoko haben? Vor allem die hinten haben wir gesehen, was passiert ist im Saal. Nämlich nicht viel. Ja, was ist passiert? Also ich habe da diese Schoko angeboten und dann zögern. So zögerlich, okay, das ist sicher eine Falle, ja, Predigerfalle, irgendwie so Prank und was weiß ich. Beziehungsweise mancher von euch hat vielleicht gedacht, ich bin nicht der Schokomensch, ich bin der Haribo-Typ. Ja. Gibt es ja auch. Also ja, ist so, oder? Genau. Und wisst ihr was? Genauso ist es auch mit dieser guten Nachricht, über die die Silvia letzte Woche gesprochen hat. Nicht jeder mag deine Schokolade. Aha. Wow. Was für eine Erkenntnis. Aber das ist wirklich so, auch beim Evangelium. Das kann für dich das Großartigste der Welt sein, dass du Jesus kennst. Aber für jemand anderen, der sagt, ja, nice, dass du mir das erklärst mit Jesus, aber ich mag den Schoko-Jesus nicht. Ja? Ich habe dies, jenes, was auch immer. Und ich kann mich erinnern, als ich 17 war, habe ich diese Entscheidung getroffen, ich möchte Jesus folgen. Ich habe in den Jahren davor einiges erfahren, in einer Jugendgruppe mit einem Jugendpastor. Und dann mit 17 habe ich gesagt, ja, ich glaube das. Ich nehme es ernst, ich möchte das in meinem Leben, ganzen Herzen, ja, Jesus, ich folge dir. Und es war für mich wundersam auch zu sehen, was er geschenkt hat. Manches wird einem dann erst bewusst, zum Beispiel, ich denke, dass Beziehungen mit Jesus in der Mitte so viel Potenzial haben. Ganz egal, ob das jetzt Freunde sind, ein Freundeskreis, wo man sagt, okay, wir haben gemeinsam Jesus und wir gehen mit ihm voran. Er ist so quasi unser Zentrum. Er ist der Punkt, wo wir immer wieder zueinander finden, weil auch in Freundeskreisen haben wir immer wieder Streitereien, Diskussionen, was auch immer. Aber da ist eine Stärke, oder auch in einer Ehe, das habe ich natürlich mit 17 noch nicht gewusst, was Jesus da hineingibt in mein Leben. Wie wunderbar. Oder dass er meine Gedanken gereinigt hat, als ich 17 war. Da plötzlich weibliche Rundungen spielen auf einmal so eine Rolle. Man weiß gar nicht, woher und wieso. Ja? Aber dass Gott mich da wieder übernatürlich quasi auf die Schiene bringt, das war für mich echt seltsam, ja, und wundersam. Und so habe ich ganz natürlich auch damals in meiner HTL-Zeit meinen Schulkollegen erzählt, hey, Schoko, ja, also umgemünzt, Jesus, ich folge dem und ich finde, das ist das Beste, was man tun kann. Aber wisst ihr was? Es ist nicht so, dass die scharenweise dann auf die Knie gefallen sind in meiner Klasse. Die haben gesagt, ja, ey, super für dich, Tobi, schön, dein Schoko, aber die Schokolade passt für mich nicht oder brauche ich nicht oder wie auch immer. Ja? Und das ist die Realität. Das ist die Realität und damit wollen wir uns heute Morgen einfach auseinandersetzen. Nicht jeder, ich glaube, ich habe es genau da schon, Predigt to go, nicht jeder mag deine Schokolade und das ist normal. Klingt ein bisschen so entmutigend, aber es ist einfach wichtig, das zu verstehen und das möchte ich euch heute Morgen einfach mitgeben, damit es nicht dazu führt, dass wir aufhören, das zu tun, was Silvia erklärt hat in Teil 1, dass es ganz normal ist, dass wir Jesus teilen, das, was er in unserem Leben tut und aber auch diese Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von der Erlösung, die wir in ihm finden. Wir können aufhören damit, wenn wir quasi entmutigt uns abdrehen und sagen, ja, ich habe so coole Schoko, keiner will's. Ja? Und das kann ja total entmutigend sein und darum ist wichtig, einfach das zu wissen, so wie ja, es einfach bei anderen Dingen ist, wenn du Verkäufer bist, dann kennst du das. Dann ist es dein täglich Brot. Aber genauso ist es eben auch mit dem Evangelium. Nicht jeder sagt da ja und Amen und super und toll. Und darum möchte ich das euch mit euch ansprechen heute Morgen. Und die Realität geht ja noch weiter als das, dass jemand sagt, nein, danke. Es geht auch in Richtung Widerstand. Also jemand kann auch so quasi aktiv dagegen sein oder dich sogar verfolgen. Und das ist eben das, was angesprochen wurde oder angesprochen wird auch beim Red Wednesday. Also da lade ich euch ein. Wenn du nicht irgendeinen anderen wichtigen Termin hast, dann raff dich auf, komm diese Stunde und sei einfach dabei. Nicht für dich, sondern in erster Linie für die, die diese Freiheiten nicht haben. Einfach als Zeichen zu sagen, hey, da sind so viele meiner Glaubensgeschwister weltweit, die verfolgt werden und für die ist es noch viel mehr Normalität, total abgelehnt zu werden und vielleicht sogar verfolgt zu werden, den Job zu verlieren, was auch immer, in Haft zu gehen für ihren Glauben, für das, dass sie an Jesus glauben. Also lass uns da einfach auch solidarisch sein und darum auch dieser Büchertisch heute, weil es eben um dieses Thema geht, dass nicht jeder unsere Schoko so gerne annimmt. Predigt to go haben wir rausgelassen aus dem Sack. Ich möchte mit euch noch natürlich auch ins Wort Gottes, in die Bibel hineinsehen. Und da schauen wir uns einen Text aus der Apostelgeschichte an, der sehr interessant ist, weil er dieses Prinzip auch zeigt und wir wollen auch dann ein bisschen schauen, okay, was bedeutet das für uns in der Praxis. Aber zunächst einmal ein Einblick in die Apostelgeschichte. Ich gebe euch kurz den Hintergrund. Nicht jeder mag die Geschichte vielleicht kennen. Wir befinden uns in Jerusalem. Es ist kurz, also Jesus ist schon weg. Ja? Er ist zu seinem Vater in den Himmel aufgestiegen, sagt man, oder wie? Aufgefahren, danke, Frau Pastorin. Und er ist weg. Es ist Pfingsten gewesen. Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist euch erfüllt. Und Pfingsten kommt, der Heilige Geist kommt, Jesus kommt durch seinen Geist in die Gemeinde hinein und es entsteht eine erste ganz normale Kirche. Das ist jetzt mal dieser Startpunkt, wo wir uns befinden. Und eines Tages nach diesem Geschehen sind zwei der Apostel unterwegs in den Tempel, sie wollen eigentlich beten gehen, Johannes und Petrus, und sie gehen in den Tempel und dabei treffen sie so einen Bettler, einen Gelähmten, der immer da sitzt und er sagt, gebt mir was, ich brauche Kohle. Und sie sagen, wir haben nichts, aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus, steh auf. Petrus zieht den hoch und er steht auf den Beinen und alle, was geht ab? Und das Krasse ist ja, der war von Geburt an gelähmt und das war ja das Besondere. Dadurch saß er schon Jahre über Jahre über Jahre immer an diesem Tor und jeder kannte ihn. Und plötzlich steht der, den jeder kannte, als der Gelähmte auf den Beinen. Und damit stand quasi auch die halbe Stadt auf den Beinen, weil jeder wollte sehen, was ist da jetzt passiert. Und Petrus und Johannes, die eigentlich beten wollten, switchen um auf anderes Normal, weil beten ist auch normal, switchen um auf anderes Normal, Verkündigung. Okay, ja, jetzt müssen wir erklären, was da passiert ist. Und sie erklären, hey Leute, nicht wir haben den geheilt, sondern der Glaube an Jesus hat diesen Mann aufgerichtet. Der Glaube an Jesus macht den Unterschied. Das ist es, worauf es ankommt. Und dann erklären sie das so und genau da steigen wir ein. Also einige finden es richtig cool, richtig überzeugend, richtig gut. Ist auch ein überzeugendes Argument, wenn plötzlich jemand, der gelähmt war, steht. Sehr überzeugend. Aber einige finden es nicht so toll. Und da schauen wir rein, Apostelgeschichte Kapitel 4, Abvers 1. Während Petrus und Johannes noch zu den Leuten redeten, kamen Priester mit dem Tempelhauptmann und einigen Sadduzäern zu ihnen heran. Sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und am Beispiel von Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Also nicht nur da, nicht nur heute, sondern auch damals sagen viele Leute, hey, das ist unmöglich. Wenn es tot bist, ist tot, Ende, Gelände, aus. Ja, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Genauso gab es auch damals diese Position. So nahmen sie beide fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend geworden. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Also das Pfingsten war es, glaube ich, 3000 oder so. Und dann plötzlich nochmal dieser Schub, so quasi, wow, Jesus, er ist wirklich der Messias. Am nächsten Morgen kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer und außerdem der hohe Priester Hannas sowie Kajaphas, Johannes und Alexander und die anderen Mitglieder der hohepriesterlichen Familien. Also das Who is Who aus Politik und Religion, also so quasi vom Staats, also einfach alles, jeder, der was zu sagen hatte, ist da. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie, mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan? Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste. Jetzt wird's unterhaltsam. Wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Augenzwinker. Finde ich super, weil es ist wirklich ein bisschen absurd eigentlich. Er sagt mal, was Sache ist. Werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Also er spricht wirklich Klartext. In der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Und jetzt kommt der Abschluss. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müsst ihr gerettet werden. Okay. Also ziemlich heftig, diese Predigt. Und das, was Petrus hier sagt, es bringt quasi viel Frucht. Also einige Leute sagen, auch davor, was er gepredigt hat, dieser Jesus, da ist Kraft. Der muss wirklich der Retter sein. Wir folgen dem. Und andere stellen sich dem entgegen. Und gerade der Vers 12, den habe ich auch mitgebracht, ist eigentlich so dieser Stein des Anstoßes. In keinem anderen ist Rettung zu finden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Also das ist damals wie heute politisch vollkommen inkorrekt. Ja, das kannst du nicht bringen. Du kannst ja heutzutage, wenn es um Glauben geht, kannst du alles glauben, was du willst. Hauptsache dein Gegenüber hat genauso viel Recht wie du. Das ist das Prinzip heute. Du kannst glauben, was du willst, aber dein Gegenüber hat genauso viel Recht wie du, auch wenn das, was er sagt, 100% das Gegenteil ist von dir. Weil Wahrheit im Sinne von Glauben ist persönliche Wahrheit geworden. So quasi persönliche Wahrheit, das ist die Wahrheit. Auch wenn alle Wahrheiten sich widersprechen, es gibt keine einzige Wahrheit, keinen einzigen Weg, wie es eben hier in dem Text gesagt wird. Und das ist aber das, wo eigentlich eine normale Kirche aneckt. Weil wir verkünden Jesus, den einen Weg zur Rettung, so wie es hier steht. Durch ihn müssen wir gerettet werden. In keinem anderen ist Rettung zu finden. Und das ist natürlich ein Anstoß. Das kann man nicht anders formulieren. Das heißt, wenn du Jesus verkündigst, Silvia hat es letztes Mal erklärt mit diesen drei Kreisen, dann stellst du letztendlich immer deinem Gegenüber, stellst du immer das Weltbild des Gegenübers in Frage. Und wir müssen da ganz ehrlich sein, keiner von uns mag das. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel die Zeugen Jehovas total meide. Den Topfen von denen höre ich mir überhaupt nicht gern an. Weil ich der Überzeugung bin, die haben Unrecht und ich habe Recht. Und ich verschwende meine Zeit, wenn ich mit denen spreche. Ja? Und das ist, und liebe Menschen, aber ich glaube echt, dass ich im Recht bin. Ja? Und ich will gar nicht meine Zeit groß mit ihnen verbringen. Und das ist auch der Grund, warum so mancher sagt, ja, die Schoko von dir, die will ich nicht. Ja? Ich glaube das nicht. Also es ist immer, es wühlt immer etwas letztendlich auf, wenn wir das Evangelium erzählen, wenn wir was weitergeben. Was mich fasziniert an dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, ist eben auch das Who is Who, die Elite, die quasi den Johannes und den Petrus so verhören. Sie übersehen total das Gute, das geschehen ist, weil sie letztendlich nur das sehen, was sie betrifft, und zwar ihre Macht, ihren Status, das, wo sie stehen, ihre Überzeugungen. Weil wenn sie das glauben, was Petrus und Johannes sagen, dann wissen sie, dann muss sich was verändern bei ihnen. Dann müssen sie wahrscheinlich etwas von ihrer Macht abgeben. Dann wird alles irgendwie anders. Und darum verwerfen sie Jesus den Eckstein. Vers 11, ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Also der Eckstein in dem Gebäude war damals immer das wichtigste Element. Der Stein, der quasi alles zusammenhält. Alles oder nichts. Und dann kommt eben dieser Vers 12. Wer ist dieser Eckstein? Wer ist der Retter der Welt? Wer ist der, in dem wir Erlösung finden? Jesus. Das ist die Überzeugung, die ich habe, die viele von euch haben, die manche von euch vielleicht nicht hat. Aber die Frage ist, was ist deine Überzeugung? Was ist die Wahrheit? Diese Frage ist letztendlich wichtig, weil das kann nicht jeder das Gegenteil behaupten oder irgendwas behaupten und jeder hat recht. Es ist einfach völlig unlogisch. Davon müssen wir uns echt verabschieden, von diesem Gedanken. Also Jesus zu verkündigen ist immer ein Infragestellen des Weltbilds meines Gegenübers. Und das mag keiner. Und damit sagen auch viele Leute, hey, ich mag deine Schoko einfach nicht haben. Und das ist auch die Feststellung, die Silvia und ich hatten, als wir im Schlosspark unterwegs waren, vor etwas mehr als einer Woche, um diese drei Kreise zu testen, weil wir haben das bis jetzt auch noch nicht so in unseren Methoden gehabt, wie man einfach Leuten erklären kann, wie ist es mit Jesus, was glauben wir. Vier von acht Leuten haben zum Beispiel allgemein zu mir gesagt, nein, danke, ich mag gar nichts hören, ja. Und ich verstehe das auch, weil ich hätte von den Zeugen Jehovas sein können. Oder andere sagen auch, nein, danke. Ich habe so ein Clipboard dabei gehabt, die hätte auch einen Staubsauger verkaufen können. Also, vier von acht fallen mal weg. Und dann waren vier einzelne Leute, teilweise zwei Leute, die sich das erklären haben lassen mit den Kreisen. Ja? Und ich mit meinem Clipboard da so, und da ist dieser eine Kreis. Ja? Wir leben in einer Welt, die sehr zerbrochen ist. Und wir merken diesen Zerbruch ganz praktisch. Krankheit, Dinge, die umkämpft sind, Beziehungen, die zerbrechen in unserem Leben und so weiter und so fort. Und ich erkläre so diese Kreise. Und dann war meistens so diese Frage, wenn ich so halbwegs durch war oder die Leute genug hatten, warum erzählst du das überhaupt? Und eine Frau hat das sogar wörtlich so gesagt, warum erzählen Sie mir das? Und ich mir dachte, gute Frage, richtig gute Frage, warum mache ich das? Ich meine, einerseits, weil ich es ausprobieren will. Sie sind ein Versuchsexperiment. Nein, habe ich nicht gesagt. Und dann schaue ich so auf das Bild und sage, ja, es geht letztendlich echt um diese Trennung. Sünde trennt uns von Gott. Sie führt immer zu Zerbruch. Sie führt immer zu Verletzung. Und wir alle sind Sünder. Und wenn wir in diesem sündigen Zustand bleiben, werden wir letztendlich für ewig getrennt werden von Gott. Wir bleiben in dieser Trennung. Und Jesus ist gekommen, um diese Trennung aufzuheben. Das ist eigentlich gute Nachricht. Aber in dieser Trennung zu bleiben, wird auch genannt Hölle. Quasi die Abwesenheit von allem Guten. Nur noch Zerbruch. Und das war dann die Alarmglocke. Ding! Hölle. Zack. Geht gar nicht. Weil, und dann hat sie eben gesagt, aber man kann das mit Sünde und Hölle, das kann man nicht bringen. Das ist so quasi ein Instrument der Kirche, das so quasi erfunden wurde, um die Leute zu manipulieren. Die Leute dazu zu bringen, Ja zu sagen zu Jesus. Jesus hat das nie gesagt, nie verwendet. Also sie war überzeugt. Und dann half es mir natürlich ein bisschen was zu wissen, wie die Bibel entstanden ist. Und ich konnte erklären, die neutestamentlichen Schriften, die sind nicht beliebig verändert worden über die letzten 2000 Jahre, sondern es gibt Funde von den Schriften, die sind vor 150 nach Christus oder so. Und die stimmen überein, komischerweise, mit denen, die 700 Jahre später geschrieben wurden. Also es gibt kein Buch, es gibt nichts, was so gut dokumentiert ist wie das Neue Testament. Das heißt, wir wissen, was Jesus wirklich gesagt hat und die Jünger gesagt haben. Und die ersten Niederschriften waren teilweise 15, 20 Jahre, nachdem es geschehen ist. Und 15 bis 20 Jahre kann man sich relativ gut merken, was passiert ist. Also es ist unwahrscheinlich zuverlässig und Jesus hat tatsächlich von Sünde, Verlorenheit, Gericht und diesen Dingen gesprochen. Und ich denke, es hat dir vielleicht ein bisschen geholfen, das nicht alles wegzutun. Und ich habe so Respekt gehabt von der Frau, weil sie hat mir echt zugehört. Und sie hat sich die Zeit genommen, dass ich ihr was sagen kann. Aber gleichzeitig merkte ich auch, es rührt natürlich was um, weil wir alle bleiben ja gern da, wo wir sind. Ich meine, wir sind ja auch irgendwo bequem. Man richtet sich so quasi ein, wo man ist und möchte eigentlich in der Regel da bleiben, wenn man zufrieden ist. Und darum habe ich das einfach wunderbar gefunden, dass sie einfach trotzdem mich reinplatzen hat lassen in ihre Welt, um mir etwas zu erzählen, wo sie sich fragt, warum erzählt der Typ mir das überhaupt? Und mir ist auch eines bewusst geworden, dass ich viel zu sehr vielleicht, weil ich eher manchmal sachlicher Mensch bin, bei dieser Botschaft bei irgendwelchen Details hängen bleibe und nicht beim Zentrum. Weil das Zentrum der Botschaft ist letztendlich, die beste Antwort, die ich hätte, glaube ich, geben können, ist, warum ich ihr das erzähle, ist, weil Gott sie liebt. Weil Gott sie so liebt. Weil Gott sie so liebt. Und ich will, dass sie getrennt ist von ihm. Und darum kam Jesus. Darum gab Jesus sein Leben für jeden hier in diesem Raum. Weil er dich so liebt. Das ist gute Nachricht. Das ist Schoko pur oder Haribo oder was immer du magst. Es ist das Beste. Aber nicht jeder mag es. Aber es ist letztendlich das Beste und es sollte uns nicht passieren, dass wir sagen, wir hören auf, diese Nachricht weiterzugeben, weil es nicht jeder annehmen will. Es ist okay. Die Leute haben die Wahl, aber wir wollen es weitergeben, weil Gott die Menschen liebt. Und damit möchte ich noch abrunden mit Praxis. Also unser Predigt to go, ich glaube, wir haben es mitgenommen, nicht jeder mag deine Schokolade. Und das ist total normal, aber es soll uns nicht davon abhalten, einfach das zu verkündigen, was wir glauben. Und drei Dinge möchte ich euch noch mitgeben für die Praxis. Und zwar das eine ist inspiriert von Vers 13, das ist der Vers quasi nachdem die Predigt so quasi beendet ist, oder die Rede von Petrus. Und irgendwas müsst ihr vorlegen mit Praxis und Teil 1, glaube ich, genau. Sei mit Jesus ist das Erste, was ich dir für die Praxis mitgeben möchte. Und Vers 13 steht Folgendes, also quasi er sagt es, durch Jesus müssen wir gerettet werden. Und dann kommt Folgendes. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute. Das waren Fischer, keine Theologen, Fischer. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Und das habe ich so interessant gefunden. Petrus und Johannes waren normallos, aber was den Unterschied ausgemacht hat in ihrem Leben ist, dass sie mit Jesus zusammen waren. Und das ist letztendlich auch das, was den Unterschied bei dir und bei mir macht. Die Frage ist, bin ich mit Jesus zusammen? Gehe ich mit ihm? Darf er in mein Leben reinsprechen? Ja oder nein? Das ist eigentlich so dieses entscheidende Element. Gehe ich mit Jesus? Rede ich mit ihm jeden Tag? Frage ich nach seinem Willen? Lese ich in sein Wort? Beobachte ich ihn? Frage ich ihn in Situationen, Jesus, was würdest du jetzt eigentlich machen in dieser Situation? Wie siehst du das? Das ist echt das, was den Unterschied macht. Sie waren mit Jesus und ich möchte mich selbst und euch ermutigen, sei mit Jesus. Das macht so einen Unterschied. Das Zweite ist wichtig für die Praxis, teile, was du erlebt hast. Teile, was du erlebt hast. Also diese Leute, die beiden verhören, sie sind ja quasi in der Zwickmühle, weil sie können die jetzt nicht bestrafen, ne, dafür, dass sie jemand geholfen haben. Jetzt sagen sie, hey, ihr müsst aufhören, von diesem Jesus zu reden, weil ihr macht so viel Unruhe, hört auf, von diesem Jesus zu reden. Und sie sagen darauf, im Vers 20 nachzulesen, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Sie können einfach nicht anders. Wir haben das erlebt, wir haben das gesehen. Das ist, ich meine, das war ja selbst für sie unwahrscheinlich. Ja. Als Jesus auferstanden ist, waren die nicht so, ja, wir haben es immer gewusst, jawohl, Jesus, ja, super. Jesus Schals, die es gestrickt haben, während er tot war, können sie rausholen und so. Gar nicht. Nix. Die waren komplett überrascht. So quasi, was? Die haben mal einige Momente gebraucht, um zu checken, dass er eh die ganze Zeit gesagt hat, es wird passieren, aber dass es wirklich passiert, sie haben nicht dran geglaubt. Aber dann haben sie es gesehen und dann war alles klar. Hey, wir haben das Leben. Wir haben nichts zu verlieren. Egal, wenn die uns die Köpfe abschneiden, egal, es gibt ewiges Leben. Jesus ist auferstanden, wir werden aufstehen. Die könnt uns durch einen Fleischwolf drehen. Also, das war ihnen wurscht. Ja, passt zum Fleischwolf. Sie haben es gesehen und erlebt. Und darum ist es eins so wichtig, sei mit Jesus und teile, was du erlebt hast. Weil ich glaube, dass wir uns oft, wir glauben so quasi oder lassen uns einreden, ich erlebe nichts mit Jesus. Aber vieles von dem, was du hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist nicht normal, ist nicht Durchschnitt. Ja, also wenn du zum Beispiel erlebt hast, dass Jesus dich mal geheilt hat, offensichtlich, du hast Gebet empfangen und da ist etwas weggegangen und in deinem Körper, am besten vielleicht sogar nachweisbar, dann hast du was mit Jesus erlebt und das kannst du teilen. Oder vielleicht hat er etwas in dir geheilt, wo du eine Angst hattest oder irgendetwas, was dich so geplagt hat, aber da kam Jesus in dein Leben und er hat es verändert. Dann kannst du das teilen. Oder wenn du eine Ehe hast, die zerbrochen war und durch Jesus geheilt wurde, oder eine Ehe, die gar nicht in den Zerbruch gegangen ist, weil Jesus da ist, dann hast du etwas zu teilen. Versteht ihr? Wir haben so viel zu teilen, aber wir sind eingeschüchtert, so quasi davon zu reden. Aber wenn wir mit Jesus sind, dann tut er etwas in unserem Leben und dann können wir auch darüber sprechen mit gutem Gewissen, das weitergeben. Und es liegt bei den Leuten, ob sie diese Schokolade, das Evangelium annehmen wollen oder nicht. Aber ich glaube, da dürfen wir uns eben nicht zu sehr verstecken, sondern auch überlegen, hey, was habe ich eigentlich Gutes in meinem Leben schon empfangen, weil Jesus mit mir unterwegs ist, weil ich mit ihm unterwegs bin. Und das Dritte, was auch, glaube ich, wichtig ist für die Praxis und darüber werden wir auch dann nächste Woche noch mehr sprechen, und zwar eine andere Normalität des Lebens mit Jesus, und zwar beten. Ja, also bete zum Beispiel dafür, dass Leute diese Schokolade, die du anbietest, gern annehmen. Oder dass du die Leute triffst, die schon auf Schokolade warten. Ja, kann auch helfen. Oder was mir dann auch bewusst war, ist, nachdem ich da durch den Schlossberg gehirscht bin mit meinen drei Kreisen, es wäre vielleicht hilfreich gewesen, da und dort zu fragen, ob man mit Leuten gemeinsam beten kann. Weil man hat ja schon irgendwie miteinander geredet und es ist ganz was anderes, wenn jemand erlebt, dass er plötzlich irgendwie total berührt ist und gar nicht weiß, woher und so. Ich habe auch mit Buddhistinnen gesprochen, war voll interessantes Gespräch mit ihnen und ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, wenn die so ein bisschen geflasht werden vom Heiligen Geist oder so, weil die sind total offen. Wir haben über Gebet gesprochen und es hat leider nicht Klick gemacht bei mir, dass das eine Chance wäre. Also ich glaube, das kann auch einfach auch Türen öffnen, die keiner von uns öffnen kann, weil wer will denn gern, dass da umeinander gerührt wird in unserem Herzen und unserem Weltbild? Und da kann aber Gott sehr viel tun, indem wir zu ihm beten und sagen, Gott, da ist jetzt vielleicht irgendwie, jemand hat Schmerzen, heile du jetzt Jesus. Und dann geht eine Tür auf für das Evangelium. Also Gebet, eine weitere Normalität, die wir einfach mitnehmen dürfen, auch in das Schokoladenthema, wenn man das so sagen kann. Ich möchte zum Abschluss noch einen Aufruf machen. Womöglich bist du da und du sagst, ja, wenn ich mir die Praxis so anschaue, dieses Sei mit Jesus, das ist bei mir total ins Hintertreffen geraten. Also ich kannte Jesus oder ich war mal mit ihm unterwegs, aber das ist irgendwie verloren gegangen. Da möchte ich dich einladen, dass du sagst, ich möchte neu mit Jesus sein. Ich möchte neu mit Jesus sein. Oder vielleicht ist jemand, der da sagt, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt zu Jesus. Das ist mir völlig fremd, was du da vorne von dir gibst. Ich verstehe es nicht, aber ich habe verstanden, ich brauche diesen Jesus. Er ist der Retter der Welt. Er kann mein Leben verändern. Vielleicht sitzt du in der Patsche und du brauchst Hilfe. Jesus möchte dir zu Hilfe kommen. Er möchte dein Leben erneuern. Und darum möchte ich alle bitten, die Augen kurz zu schließen. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, wenn da jemand ist, der sagt, ich möchte es erneut mein Leben Jesus geben. Oder ich möchte erstmals mein Leben Jesus geben. Dann, dass du einfach kurz deine Hand hebst. Du musst nicht irgendwie davor eine Rede halten oder irgendwas, gar nicht. Keine Angst. Also wenn jemand da ist, dann heb kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Ist jemand da? Wenn nicht, ach, okay. Danke, und ich lade ein, wenn du deine Hand gehoben hast oder diesen Schritt gehen willst, nicht die Hand gehoben hast, dann komm wir feiern jetzt gemeinsam noch das Abendmahl, dann komm zum Gebet. Du brauchst keine Angst haben. Wir beten gemeinsam und ich gebe dir auch noch was mit für deinen Weg mit Jesus. Ihr könnt alle wieder eure Augen öffnen, beziehungsweise eigentlich schon wieder schließen, weil ich bete nochmal gemeinsam zum Abschluss. Bin total gut organisiert heute. Aber lasst uns einfach Jesus erheben und ihm danken für sein Wort. Danke, Herr, dass du der Retter der Welt bist. Danke, dass du gekommen bist aus Liebe, weil du Beziehung zu uns suchst. Danke, dass du in den Zerbruch der Welt gekommen bist und in den Zerbruch, den wir auch in unserem Leben haben. Und danke, dass du da Heilung und Wiederherstellung schenken willst. Herr, du siehst auch, wo Nöte da sind bei Einzelnen, wo Beziehungen auf der Kippe stehen, wo vielleicht Krankheit ist. Jesus, und wir laden dich ein, komm du da hinein und erweis dich als der Retter, erweis dich als der Heiler. Macht es lebendig für uns, dass wir so gern von dir erzählen, weil wir sehen, du bist mit uns. Du tust etwas in unserem Leben und wir suchen dich mehr und mehr, weil wir einfach einen Hunger danach haben, dich mehr zu erleben. Und darum möchte ich bitten, in deinem wunderbaren Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.